Der Schwarze Adler war übernommen von meinen Eltern. Die hatten den mit Schulden übernommen. Noch einmal neue Schulden mussten sie aufnehmen und haben den Anfang der 2000er umgebaut und in ein wirklich schönes Prestigehaus umgewandelt, muss man sagen. Mit Versace, Swarovski-Zimmern, also wirklich sehr pompös. Zu der damaligen Zeit hat es auch gepasst. Das haben die Leute wahnsinnig gut angenommen. Und wir waren damals einfach eins der besten Häuser in der Stadt. Aber meine Eltern haben auch gemerkt, das ist nicht leicht. Wir hatten drei Stockwerke Gastronomie und damals nur 40 Zimmer.
Wenn man in Innsbruck ist, da kommt man bei einem Hotel und bei einer Bar eigentlich kaum vorbei. Und das ist das Adlers. Das Adlers Hotel eröffnete 2014 seine Türen. Und wer steckt aber hinter dem Adlers Hotel? Das ist die Familie Ulsch. Sonja und Harald waren ja bereits bei mir im Podcast zu Gast und jetzt sprach ich einmal mit dem Sohn, mit Fabian Ulsch. Ja, wie war das eigentlich damals in der Kindheit? Wie hat er das Ganze miterlebt? Wie waren auch die Wachstumsschritte des Familienunternehmens? Es ist ja dann eben vom Schwarzen Adler das Adlers dazugekommen. Zusätzlich gibt es auch noch die Harris Home Gruppe, die was mittlerweile 16 Hotels hat, ja, in Schweiz, Deutschland und in Österreich. Und es war ganz spannend, Fabian zuzuhören. Es ging um verschiedene Dinge, beispielsweise Gastronomiekonzepte, wie man auch Entscheidungen getroffen hat oder welche Rolle die Unabhängigkeit in dem Leben von Fabian Ulsch spielt. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Fabian Ulsch. Wie kann man sich deine Kindheit vorstellen, Fabian?
Ja, also ich bin im Hotel Schwarzadler groß geworden. Wir haben dort im obersten Stock, damalig oberster Stock war der vierte Stock, haben wir gewohnt und das war eigentlich für mich eine wunderschöne Zeit, weil das Hotel war einfach ein Riesenspielplatz. Das war mit den Kellnern, wie man da gewitzelt hat, über mit den Köche. Ich sage zum Beispiel, eine ganz tolle Erinnerung war, dass mir die Köche hinten im hinteren Bereich einfach Kübel aufgestellt haben. Und das war aber dann mein Schlagzeug und dann habe ich da hinten getrommelt. Aber ich glaube, das die tollste Erfahrung oder Erinnerung, die ich gemacht habe, war das, wir haben eine Verkleidungsbox gehabt, eine Kostümbox. Da habe ich immer Freunde eingeladen oder mit meinen Geschwistern, haben uns dann verkleidet und sind dann durchs Haus gelaufen und haben Gäste erschreckt. Aber wie man immer raushört, das ist einfach ein Riesenspielplatz gewesen und jeden Tag gab es was Neues und sehr viele internationale Gäste. Man kam in Kontakt mit vielen verschiedenen Persönlichkeiten und es war einfach echt lässig.
Musstet ihr damals im Hotel arbeiten?
Ja, es war so, dass wir relativ früh das spielerisch beigebracht bekommen haben, dass es ja Spaß machen kann zu arbeiten und das war auch wirklich so. Wir haben ja, damals gab es eben viele Italienergruppen, Busgruppen, die gekommen sind und das haben wir als Mittagsgeschäft gerne gemacht. Da haben wir so drei Gänge schnell durchserviert, also eher rausgeklopft und da haben wir halt mit kleinen Arbeiten angefangen. Einerseits haben wir so einen Speiselift gehabt, weil wir dreistöckiges Gastronomieangebot gehabt haben und dort haben wir zum Beispiel die Teller aus den Liften genommen und dann den Kellnern gegeben oder dann später eben einzeln die Teller an die Tische gebracht. Und dort gab es halt diese klassischen italienischen Omis, die dann gerne mal in die Backen gekniffen haben. Da tun sie heute noch weh, wenn ich dran denke. Auf jeden Fall war das auch sehr spielerisch und lustig. Und natürlich haben wir auch gelernt, der Vater hat uns dann später immer wieder ein bisschen Geld dafür gegeben. Nicht viel, aber ein bisschen was. Und so haben wir gelernt, dass wenn man was haben möchte, auch dafür arbeiten muss.
Du bist aber nicht durchgehend im Familienunternehmen geblieben, oder? Also da gab es ja noch Zwischenstationen, wenn man das so sagen kann.
Ja, nachdem ich ja die Hotelfachschule im Villa Blanca gemacht habe, aber abgeschlossen in Zittertal habe ich Praktika gemacht in Südtirol und noch woanders. Und dann bin ich auch im elterlichen Betrieb, habe ich länger gearbeitet natürlich. Aber die größte Erinnerung ist London für mich gewesen. Da bin ich von 2012 bis 2015 gewesen. Und das war echt lässig. Ich habe in zwei ganz tollen Fünf-Sterne-Hotels gearbeitet, im Landmark und in Berkeley. Und dort viel Internationalität kennengelernt. Auch sehr tolle Gäste, unter anderem viele Fußballclubs. Sage jetzt mal Manchester City, Barcelona, aber eben Bayern München war auch dort und vor allem für mich eine ganz tolle Erinnerung war, wo Bayern München 2013 die Champions League gewonnen hat in London und eben der ganze Bayern-Club da war, ich mich persönlich um das Management kümmern habe dürfen, Rummenigge, Hoeneß etc. und mit denen eingeklatscht habe, wo sie die Champions League geholt haben. Und natürlich ganz ein besonderer Moment war das, wo ich die Champions League Trophäe einmal in der Hand halten durfte. Also aufheben durfte ich sie nicht, aber ich durfte sie angreifen.
Das reicht schon. Also viel, viel weiter, wie manch andere Leute in den Bereich gekommen sind, muss man auch sagen. Wie kann man sich das damals vorstellen, wie du eigentlich konkret gelebt hast? Wie unabhängig warst du zu der damaligen Zeit?
Naja, es war so, ich habe einen Traum gehabt und der war einfach wegzukommen und ohne, dass mir irgendjemand hilft. Es ist natürlich so, wenn man in der Hotellerie eine Familie hat, ist man doch ein bisschen bekannter, vor allem in der kleinen Stadt Innsbruck. Und vor allem war es auch so, dass egal wohin, meine Eltern hatten gute Kontakte. Und ich habe aber versucht, mich selber zu beweisen. Mir war das wichtig, dass ich unabhängig bin und dass ich auf eigenen Beinen auch stehen kann, dass nicht immer mir nachgesagt wird, das ist nur wegen deinen Eltern etc. Und deswegen war mir das so wichtig, dass ich das auch erlebt habe, eigenständig nach London zu ziehen. Ich hatte ein bisschen Geld in der Tasche, nicht viel, aber ein bisschen was. Musste dort mir dann eine Wohnbleibe suchen, musste mir dort einen Job suchen. Es war alles neu, neues Land. Aber ich war wahnsinnig stolz auf mich, dass ich den Schritt einfach gemacht habe. Und das war eigentlich das Besondere. Ich habe auch dort im ersten Job sau wenig verdient und wahnsinnig viel für die Miete gezahlt. Bin mit 100 Pfund im Monat habe ich durchkommen müssen und habe es irgendwie geschafft. Aber das war auch für mich eine besondere Zeit, weil ich auch gelernt habe, dass man mit wenig auch glücklich sein kann. Zwar natürlich macht es das Leben leichter, wenn man Geld hat, das wissen wir. Also ich bin da jetzt nicht so blauäugig, aber es war einfach auch gut zu wissen, dass man auch mit weniger gut leben kann oder schön leben kann. Zumindest war es in der Jugend so. Ob es jetzt noch so wäre, weiß ich nicht, würde ich bezweifeln wahrscheinlich. Aber damals war es wirklich so, dass es einfach um das Abenteuer ging.
Warum bist du dann zurückgekommen?
Ja, da war ein Deal, der war mit meinen Eltern beschlossen. Bei der Verabschiedung damals hieß es, ja, wir sehen uns in 3 Jahren. Es waren 3 Jahre Zeit sozusagen. Ich wollte ja auch eigentlich nach London, nach New York, nach Los Angeles, überall für ein Jahr hin. Aber eigentlich bin ich auch drauf gekommen, dass es eigentlich erst so richtig anfängt nach einem Jahr. Lernt man die Stadt und auch der hat meine Community um sich herum und dann möchte man eigentlich gar nicht mehr weg. Und eben nach den 3 Jahren musste ich retour. Und dann waren die 3 Jahre vorbei, aber ich war noch nicht ganz bereit. Eigentlich wollte ich auch reisen und arbeiten, damit ich die Welt sehe und bin dann draufgekommen eigentlich, dass ich eigentlich hauptsächlich gearbeitet habe und gar nicht viel Zeit gehabt habe, um viel zu sehen. Also war mir noch wichtig, die Welt zu erkunden. Und somit habe ich davor schon angespart, also Reisekosten angespart gehabt, dass ich eine 9-monatige Reise durch Indien und Südostasien machen kann. Und das war wirklich eine sehr, sehr großartige Zeit, aber auch sehr herausfordernd.
Was mich interessieren würde, ist, wie kann man sich eigentlich das Familienunternehmen vorstellen, damit man da den Kontext hat, weil das Adlers, wo wir jetzt gerade sitzen, das hat ja nicht so eine lange Historie. Der Schwarze Adler hingegen, der ist ja schon, den gibt es länger, ja, der hat schon eine längere Historie. Dann gibt es ja noch die Harris Home. Wie kann man sich da die Vergangenheit vorstellen? Also Wie würdest du das Familienunternehmen Ulsch beschreiben? Wie war so die Historie? Wie hat das alles gelingen können?
Also angefangen fangen wir mal beim Schwarzen Adler an. Das ist unser Stammbetrieb und unser Herz. Da kommen wir her. Der ist seit über 120 Jahren im Familienbesitz. Das bedeutet, meine Eltern waren die 4. Generation, meine Geschwister und ich sind die 5. Generation. Und das ist ein ganz besonderer Betrieb, weil er wurde von Kaiser Maximilian I. erbaut, dass man seine Stallungen und gleichzeitig auch das Haus für seine Mätressen, das Haus dort war es nie langweilig. Und dann war eben der Schwarze Adler war übernommen von meinen Eltern, die hatten den mit Schulden übernommen, noch einmal neue Schulden mussten sie aufnehmen, haben den Anfang der 2000er umgebaut und in ein wirklich schönes Prestigehaus umgewandelt, muss man sagen, mit Versace, Swarovski-Zimmern, also wirklich sehr pompös. Zu der damaligen Zeit hat es auch gepasst. Das haben die Leute wahnsinnig gut angenommen. Und wir waren damals einfach eins der besten Häuser in der Stadt. Aber meine Eltern haben auch gemerkt, das ist nicht leicht. Wir hatten 3 Stockwerke Gastronomie und damals nur 40 Zimmer. Und das war eigentlich, hat man gesehen, im Hotel macht man viel leichter Umsatz wie im Restaurant und man braucht viel weniger Mitarbeiter im Hotel, also rein Hotel wie im Restaurant. Somit hat sich mein Vater vor allem da Gedanken gemacht, weil das große Problem war, da zur damaligen Zeit, es gab nur Hotels, wo man für alles gezahlt hat. Also alles war in den Preis inkludiert, Spa etc., wie auch immer. Und er hat sich gedacht, warum muss man eigentlich immer für alles zahlen, auch wenn man nicht den ganzen Service in Anspruch nimmt. Also kam die Idee von Harris Home. Zahlt, du zahlst nur dafür, was du wirklich brauchst. Ein Baukastensystemhotel. Und auch für Longstay gedacht, weil es natürlich auch leichter ist. Wir wissen selber, Mietverträge in Österreich sind nicht so einfach. Man muss eine Kaution hinterlegen, man muss dann länger drinnen bleiben, ist gebunden etc. Auf jeden Fall war dort auch die Idee, dass die Gäste auch einmal für längere Zeit drin sein können. Das heißt kleine Küchen drinnen, Apartments. Das war einfach damals sehr fortschrittlich, sehr der Zeit voraus. Und somit sind wir in Hart bei Graz. 2006 haben wir dort die Hoteleröffnung gehabt und das war eigentlich ein sehr modernes Hotel, muss man sich vorstellen, damals schon ein Fernsehen mit eigenem Keyboard und Maus, dass man gleichzeitig ins Internet gehen kann. Das war schon sehr modern, auch wenn es nie funktioniert hat richtig, muss man auf fairerweise sagen. Aber es war der Gedanke und das war immer, weil meine Eltern waren immer sehr fortschrittlich und sehr zukunftsdenkend, auch was der Service angeht etc. Und dort war eben auch das Thema, es war nur Hotel, es gab ein Frühstück und das war's eigentlich. Man hat dann immer geschaut, dass man die Harris Home dort hinbaut, wo eine tolle Infrastruktur rundherum ist. Damit hat man auch die Gastronomie rundherum mit einbeziehen können, was für die auch super war. Man hat Sportangebote gehabt, dann Einkaufsmöglichkeiten. Das war alles wichtig schon damals und hat eigentlich damit dazu geholfen, dass die Gemeinden oder wo der Harris Home hinkommen ist, dass die eigentlich davon profitieren. Das war auch der Mitgedanke dabei. Und dann ist die Expansion ein bisschen weitergegangen. Da ging es nach Linz, nach Dornbirn, nach Wien war davor, genau. Und auf jeden Fall, das war eigentlich so die Expansionszeit und die Ziele, zwar langsam, aber doch stetig, dass wir mit Harris Home weiterkommen. Dann 2013 war der Punkt gekommen, wo... Also kurz vor 2011 war es eigentlich wirklich, da gab es ein neues Projekt am Bahnhof in Innsbruck und zwar wollten die dort auch ein Hotel haben, das ist ein Mischkomplex, also da ist auch die Moser Holding und eben da war die Idee, dass man noch in dem Turm ein Hotel baut. Genau, dann haben sie einen Betreiber gesucht und dadurch, dass die viele im Schwarzen Adler zu Gast waren und sehr begeistert waren vom Service und von der Gastfreundschaft, haben sie uns, also meine Eltern gefragt, ob sie es machen möchten. Und eigentlich war das überhaupt nicht im Plan drinnen, aber eigentlich haben wir uns auch gedacht, sowas dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Und der Vater und die Mutter sind gleich auf mich zugekommen oder auch auf meine Geschwister, aber vor allem auf mich, ob wir das wirklich machen wollen, weil in Zukunft müssen wir das dann machen. Also wir müssen uns jetzt entscheiden, ich war damals 17, 18 herum. Genau. Ja. Also was eigentlich schon früher, fällt mir gerade auf. Auf jeden Fall waren wir dann in der Planung dabei und haben das dann gemacht, das Hotel Adlers. Und das ist wieder ein klassischer Komplex, sage ich jetzt einmal, im Sinne von vom Angebot her. Aber es hat uns total überrannt. Wir haben oben eine Rooftop-Bar, das gab es einfach zu der Zeit noch nicht in der Höhe. Zwar gab es schon ein paar andere Hotels, aber in der Höhe nichts. Und vor allem war es lässig, weil wir hatten oben Restaurant, wir hatten oben Bar, wir hatten Seminarräume, also wir haben es immer noch natürlich. Und es war sehr jung, modern, auch das Konzept. Und nachdem es längere Zeit keine neue Hoteleröffnung gegeben hat, sind wir total überlaufen worden. Wir haben nie mit so einem Andrang gerechnet. Wir sind wirklich, die Leute sind in Schlange gestanden, dass sie dann irgendwann einmal auf der Terrasse oder in der Bar sitzen können. Es war unglaublich. Gott sei Dank habe ich mich davor noch gelöst und war in London, aber ich habe von den Schweißbällen Erzählungen bekommen, also die haben auf jeden Fall da einiges geleistet. Und so war eben das Adlers und das lief von Anfang an sehr gut, Gott sei Dank. Und dann ging es aber eigentlich weiter mit der Expansion Harris Home. Das Adlers ist ein bisschen stehen geblieben, aber dann kam München, kamen noch viele weitere Betriebe, vor allem Schweiz war uns immer sehr wichtig. Es gab noch nicht viel in der Schweiz aus Österreich, also keine Ketten großartig, muss man sagen. Und dann sind wir irgendwann wirklich in der Schweiz gelandet und haben dort auch gelernt, dass auch die Schweizer mit Wasser kochen. Dementsprechend ist auch nicht immer alles perfekt, aber wir sind dort gelandet und sind froh, dass wir es dort reingeschafft haben. Es ist nicht so leicht als Österreicher, man ist halt immer ein Ausländer dort, gell? und haben auch die Expansion weiter in den Norden von Deutschland getrieben, nach Berlin. Das hat uns auch sehr gefreut und sind jetzt eigentlich mit 16 Harris Home sehr zufrieden. Und vor allem haben wir ja 10 Harris Home die letzten 4 Jahre eröffnet. Das war wirklich eine sehr herausfordernde Zeit für uns alle. Und aber die sehr Spaß macht auch andererseits, weil sie jetzt gerade langsam alles sich eingroovt, sage ich jetzt mal, und das echt lässig ist, wenn man sieht, wie sich die Standorte entwickeln.
Ist da weitere Expansion geplant in den nächsten Jahren?
Ja, wir sind jetzt eigentlich in der Phase, wo wir in der Übergabe sind. Das bedeutet, meine Eltern wollen es weitergeben an die nächste Generation und suchen dort auch jemanden, der den Betrieb weiterführt, weil wir uns entschieden haben, also meine Schwester und die sind noch im Betrieb. Ich werde mich um Innsbruck kümmern, das heißt Schwarzer Adler und Adlers, aber in erster Linie zuerst mal der Adlers. Meine Schwester wird wird Prokuristin bleiben, bei Harris Home, wird aber eher sich um das HR kümmern. Und Geschäftsführung ist jetzt einmal nicht geplant. Also das werden wir jemand anderen weitergeben. Und erst wenn wir diese Stabilität wieder haben, geben wir eine weitere Expansion. Wir wollen aber schon noch weiter expandieren. Das wäre schon der Plan.
Nach oben hin gibt es kein Limit.
Mal muss man schauen, wie es sich entwickelt. Gell? Also klar, man muss einfach die Märkte anschauen. Es hat sich viel verändert. Der Dachraum ist momentan eher schwierig, sage ich jetzt einmal. Zumindest was Österreich und Schweiz angeht. Es gibt aber noch andere Plätze in Europa, was auch noch sehr spannend sein könnten. Also wir haben Ideen und dann wir wissen noch nicht, wann wir starten damit. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Konsolidierung ist jetzt unser Fokus, dass alles stabil läuft und dann schauen wir weiter.
Ihr seid ja 3 Geschwister?
Genau.
Der 3. im Bunde?
Also mein Bruder, der war eigentlich immer auch in der Gruppe dabei, ist auch mit 26 in den Betrieb mit eingestiegen. Anfangs eben hat er sich ums Adlers gekümmert, die ersten 2 Jahre speziell ganz stark hat es mit aufgebaut und dann später ist er ins Office gegangen, hat Sales und Business Development aufgebaut. Also war von Anfang an eigentlich strategisch mit dabei, auch Expansionsziele etc., Verkauf, alles dabei und hat eben dann vor ein paar Jahren entschlossen, okay, er steht ein bisschen an. Wir haben gesagt, wir sehen in der Familie, das kann man einfach fairerweise sagen, wir sehen es in der Familie momentan noch nicht da. Das hat noch ein bisschen die Erfahrung gefehlt, dass man wirklich die Geschäftsführung hat, weil es einfach wahnsinnig viel Druck ist auch. Und der hatte sich nachher entschieden, okay, wenn er jetzt nicht allein in die Geschäftsführung geht, dann geht er nochmal studieren und schaut vielleicht, ob er später noch einmal dazu stoßen kann. Hat dann eben noch ein Studium abgeschlossen jetzt mittlerweile, ist aber nachher komplett abgewandert und hat gesagt, okay, nein, Europa interessiert ihn nicht mehr. Er geht nach Thailand, lebt dort jetzt mit seiner Familie in Thailand und baut sich gerade selber einen Consulting auf, mit dem er eben Gruppen hin und her führt aus Asien oder nach Europa. Und grundsätzlich, das muss man auch dazu sagen, ja, es gab Herausforderungen in der Familie, wo wir miteinander sicher nicht immer einer Meinung waren, aber wir haben immer stetig daran gearbeitet eigentlich, dass es besser wird. Und dann hat man irgendwann auch einmal gemerkt, okay, jetzt haben wir alles probiert und haben gemerkt, okay, die Meinungen gehen auseinander. Und dann haben wir aber auch das Go gegeben, dass er sagen kann, okay, dann macht er eigenes Ding. Haben auch immer, muss ich sagen, also waren meine Eltern auch so, dass sie auch immer gesagt haben, okay, wenn du was brauchst, wir sind für dich da. Ja, also du kriegst auch Unterstützung. Aber er wollte das machen, was ich eben in London damals gemacht habe, auf eigenen Füßen stehen, unabhängig und sich selber was beweisen. Und das finde ich auch gut. Also deswegen, ich habe mir das damals in London gemacht, meine Schwester hat es auch selber gemacht gehabt dazwischen und mein Bruder hat es halt jetzt in späteren Jahren erst gemacht. Aber es ist gut für einen, wenn man sich selber beweisen kann, dass man nicht abhängig ist von etwas.
Wie trifft sie in der Familie Entscheidungen? Wie kann man sich den Entscheidungsprozess vorstellen? Und vor allem auch jetzt in dieser Komplexität, weil mittlerweile sind ja Entscheidungen von einer größeren Tragweite, würde ich jetzt einfach mal sagen, wie es früher war.
Ich glaube, es war ein riesiger Prozess. Also früher waren natürlich meine Eltern, die haben entschieden und fertig aus. In den letzten Jahren, es ist einfach durch das Wachstum, aber auch durch das Erwachsenwerden von uns Kindern, sage ich jetzt einmal, hat sich viel verändert. Also ich muss auch sagen, das, was ich meinen Eltern wahnsinnig zugute halte, ist, dass sie wahnsinnig wandelbar sind. Ja, also die sind viele, viele kenne ich, die in ihren alten Strukturen bleiben, Denkensweisen bleiben. Da sind meine Eltern zwar, kommen aus einer anderen Generation, aber sind wirklich schon sehr aufgeschlossen und haben sich da wahnsinnig angepasst und schon sehr in die Zukunft. Was natürlich die Entscheidungsfindung jetzt heutzutage ist, wir besprechen es in einem Gremium, also wir werden voll eingebunden, meine Schwester und ich, und wir entscheiden alles zusammen. Andererseits kommt es halt immer darauf an, um was es geht. Also große Entscheidungen werden gemeinsam getroffen, kleine Entscheidungen trifft dann der jeweilige selber, der verantwortlich ist für seine, für den Bereich, wofür man einfach zuständig ist. So wie zum Beispiel ich fürs Adlers, da mache ich einen Großteil alleine und wenn ich wenn es was Größeres wird, was teurer wird, dann entscheiden wir gemeinsam.
Was ist derzeit das Kunden- und Kundinnenbedürfnis? Wie kann man sich das jetzt so gegenwärtig vorstellen? Also was sind jetzt so die aktuellsten Stände? Was erwartet der Gast, wenn er in ein Hotel kommt?
Wow, das ist sehr schwierig, weil es sehr individuell ist. Wir leben in einer Zeit, die sehr individuell ist. Und das ist ja auch das Gute von Harry's Home, da ist alles sehr auf Individualität zugeschnitten. Das heißt, wir können da sehr viele Geschmäcker, sehr viele Zielgruppen ansprechen. Ich würde einfach sagen, man kann es nicht über den Kamm scheren. Es ist dann nicht nur Generationsgeschichte, sondern es ist eine Interessensgeschichte. Viele, viele, viele Menschen haben unterschiedlichste Interessen. Die einen sind sportlich, die einen leben eher in der digitalen Welt oder die Mischung. Die einen wollen es ruhiger haben, die anderen wollen haben, dass was los ist im Betrieb. Und ja, man kann es nicht über den Kamm scheren. Ich glaube auf jeden Fall, das Reiseverhalten ist auf jeden Fall sehr viel kurzfristiger geworden, weil einfach weil man auch nicht weiß, okay, wie entwickelt sich was. Vor allem wettermäßig ist es sehr spannend. Die Gäste schauen sehr aufs Wetter, buchen etwas und sagen sie, ja, das Wetter ist schlecht, dann fahre ich doch lieber wieder weiter, fahre ich weiter in den Süden, kommt er hoch. Es gibt ganz unterschiedliche Punkte auch, wofür man reist, was man sich anschauen möchte, denn die Reisezeiten und ja, man sagt einfach, dass man es nicht mehr in eine Box stecken kann. Es gibt einfach viel zu viele unterschiedliche Wünsche.
Bevor wir Richtung Zukunft blicken, würde mich nur interessieren, du bist ja auch Interessensvertreter, oder?
Genau, ich bin der Österreichischen Hotelvereinigung, ÖHV in Kurzform. Da bin ich im Beirat für Tirol. Die ÖHV ist eine Interessensvertretung für die Hotellerie. Die schaut, dass die Hotellerie vor allem wahrgenommen wird in der Politik. Wir sind unpolitisch. Das ist das, warum ich auch gerne dabei bin, weil ich finde es immer schade, wenn man immer alles nur auf eine Partei zieht. Jede Partei hat Vor- und Nachteile, sage ich jetzt einmal. Und hat auch tolle Ideen. Mittlerweile streiten ja die Parteien alle untereinander und wehe, jemand anderer hat eine bessere Idee oder auch wenn sie gut wäre, würde es keiner unterstützen, weil es ja von einer anderen Partei ist. Und das ist eben das Schöne an der ÖHV, da haben wir das Problem nicht. Es geht um die Interesse der Hotellerie und Gastronomie, aber in erster Hand um die Hotellerie und man kommt auch da in der Community rein, man schaut auch gegenseitig, wie man sich helfen kann. Und das ist mir auch wichtig, dass man einfach, da bin ich freiwillig dabei und schaue einfach, dass wir unser Thema Hotellerie weiterbekommen und eben auch, dass Dinge ordentlich vonstatten gehen. Das bedeutet, wenn ich der Politik auch einmal sage, da kommt jetzt ein Gesetz daher, was uns wirklich wehtun würde, dass wir sofort reagieren können und uns dafür einsetzen. Wir haben auch einige tausend Mitglieder. Dementsprechend haben wir auch ein bisschen Stärke, das ist das Schöne. Und umso mehr wir dazu bekommen, umso stärker werden wir. Und das wäre eben ganz wichtig, dass noch mehr Hotels dazu kommen. Aber grundsätzlich ist das halt der Weg, den ich auch einschlagen möchte, dass meine Interesse und die Hotellerie, dass ich mich dafür einsetze.
Was sind so die drängendsten Herausforderungen, was du so mitbekommst von anderen Hotelbetrieben, Gastronomiebetrieben?
Also es gibt es einerseits, haben wir Arbeitszeitgesetz oder überhaupt das Arbeitsgesetz schlechthin. Das heißt für Drittstaatler, da haben wir ein Riesenproblem. Es ist so undurchsichtig alles. Es kommunizieren auch nicht die Krankenkassen mit den AMS. Es ist alles ein totaler Wirrhaufen. Man bekommt wahnsinnig viel Strafen. Es ist ja auch schon so, wenn man geprüft wird, macht man schon im Vorhinein oder im Nachhinein Deals, damit man was zahlt, aber halt vielleicht nicht so viel, als wenn es die wirklich prüfen würden. Also wir leben in einer komplett verstrickten Welt, wo einfach so viele Paragraphen existieren, wo man überhaupt keinen Überblick mehr hat. Nicht einmal selber, nicht einmal die Beamten selber kennen sich mehr aus. Das ist ja das Wilde. Und ich hoffe, dass da wirklich jetzt einmal das ein bisschen bereinigt wird. Es wird ja allen helfen. Und es hat sich auch herausgestellt, dass wir in der natürlichen Herausforderung auch sind Mitarbeiter selber, muss man einfach sagen. Es sind nicht mehr so viele geschulte Leute. Wobei ich finde auch, da muss jeder seine eigenen Hausaufgaben machen. Wir bilden Lehrlinge aus. Wir haben immer um die zwischen 5 und 7 Lehrlinge, Koch, Kellner und auch Hotel- und Gastgewerbeassistenten. Und da muss man auch einen Beitrag leisten, damit man Leute wieder ausbildet. Also was ich nicht mag, ist, wenn man sich nur aufregt und nachher nichts dafür macht. Und natürlich gibt es noch andere Herausforderungen. Digitalisierung ist einerseits ein Riesenspaß und Freude, andererseits ist es auch sehr herausfordernd, weil natürlich man irrsinnig viele Systeme im weiten Internet hat oder Angebote bekommt. Und dann klingt jedes System total spannend und dann hätte ich gern das und dann hätte ich gern das, das ist wie ein kleiner Shoppingmarkt. Und dann kriegt man totale Reizüberflutung, weil ich zum Beispiel immer gerade vor kurzem habe immer mal angeschaut, mit wie vielen Systemen ich eigentlich arbeiten muss. Sagen wir mal, in einer Woche habe ich 17 Systeme, mit denen ich normal arbeiten muss. Und dann gibt es noch 7 weitere Systeme, wo ich im Monat mindestens mit denen arbeiten muss. Das heißt, allein, wenn man in der Früh sich einmal einloggt, dauert es eine Zeit. Ja? Und natürlich kommen nachher noch andere Dinge dazu. Also Digitalisierung selber ist Fluch und Segen gleichzeitig. Und Herausforderungen selber, ja, wir leben in einer Zeit, wo man einfach auch nicht mehr so weit vorplanen kann. Es ist alles sehr kurzfristig geworden. Man hat ja gesehen, die letzten 5 Jahre waren die verrücktesten, was man sich eh nicht vorstellen hätte können. Und man muss flexibler werden, man muss sich schneller anpassen können. Man muss schauen, dass man in derselben Sekunde reagiert wie agiert. Also das ist wichtig, dass wir uns einfach auch, sage jetzt einmal, sexy behalten. Ja? Hotellerie darf nicht abdriven auch. Das heißt, wir dürfen auch, die Konzepte müssen sich ständig wandeln. Andererseits, es gibt ja unterschiedliche Bedürfnisse, auch Gäste sind unterschiedlich, wie gesagt. Also die Stammhäuser seien auch ganz wichtig, weil sie den Gästen auch einen gewissen Grund geben, wiederzukommen, weil sie das Gleiche wiedersehen. In der heutigen Zeit gibt es so viel Wandel und so viel Überflutung, dass man froh ist, wenn man wohin geht, wo man dasselbe bekommt wie beim letzten Mal oder auch dieselben Mitarbeiter sieht. Das macht ja auch schon viel aus. Und andererseits gibt es wieder die Instagram oder die Social Media Spots, wo man die besten Bilder haben muss. Ja. Also, wie sage ich, es ist sehr breit gefächert. Es gibt ständig neue Herausforderungen. Aber ich glaube, das ist ja auch das Spannende der Hotellerie, weil das mag ich persönlich wahnsinnig gern, dass es nie gleich ist. Also ich brauche das auch. Ich persönlich liebe es, wenn ich einfach mir ein bisschen ausleben kann dabei und meinen Spaß dabei habe, wenn wieder was Neues kommt. Stehen bleiben ist einfach für mich furchtbar. Weil der klassische Spruch ist einfach, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Das ist die Frage, was ich immer stelle, wie kannst du die 2 Häuser, Adlers und Schwarzer Adler, erfolgreich in die Zukunft führen? Was sind so deine Pläne? Vor allem auch aufgrund der Kurzfristigkeit, was du angesprochen hast, dass man ja nicht so lange planen kann. Was ist da deine Haltung dazu? Wie schafft man das?
Also Schwarzer Adler, der wurde gerade neu renoviert. 2020 haben wir dort angefangen, genau vor Corona haben wir das Glück gehabt, eben dort auch die Gastronomie weggetan, nach 500 Jahren Gasthaus sozusagen. Das war schon einmal so ein Weg in die Zukunft. Wir haben rundherum so viele mehr kleine Mini-Restaurants und auch die Altstadt ist nicht weit weg, dass es der Gast nicht wirklich benötigt mehr. Hat man auch gemerkt. Was mir dort auch wichtig war oder was uns in der Familie dort wichtig war, aber wenn man in ein altes Haus geht, möchte man nicht auf den Komfort der heutigen Zeit verzichten. Das bedeutet, wir haben geschaut, dass alle Zimmer auf modernsten Stand sind, Internet, Glasfaser etc. Alles, das muss tipptopp auf dem Stand sein, aber wenn man reingeht, sieht man, das ist ein geschichtsträchtiges Haus. Sag mal, das ist die eine Strategie, am Zahn der Zeit zu bleiben, trotzdem die Geschichte zu zeigen. Dann im Adlers ist es so, das ist ein Betrieb, der wahrscheinlich viel aushaltet, auch was man ausprobiert. Die haben ja irrsinnig oft und wahnsinnig verschiedensten Richtungen ausprobiert und denke, das ist ein Betrieb, wo man ständig immer wieder was nachschärfen muss. Ja? Ich habe ein paar Ideen, wo es hingehen könnte, war auch gerade vom Beitrag beim Hogarth-Symposium von der Zukunftsforscher, wo das Thema auch, also ein wahnsinniges Thema ist einfach Longevity, Health. Und ich glaube, das wird ein Thema werden, was wir auch aufgreifen werden. weil einfach die, man merkt es ja auch, der Alkoholkonsum wird weniger, die Jugend ist nicht mehr so am Gas geben. Wenn sie es einmal machen, dann auch mal wild und dann reicht es aber wieder für Zeit. Und das ist einfach eine andere Generation, die sich da aufgebaut hat. Und ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, dass wir auch solche Themen mit aufgreifen. Es geht nicht nur immer darum, ich weiß nicht, ich will nicht 150 werden, ich sehe es jetzt nicht ein, dass ich so alt werde. Ich glaube, wenn man gute 40, oder Entschuldigung, wenn man gute 70, 80 Jahre gehabt hat und dann gesund ist in der Zeit, dann kann man dankbar sein. Und das ist das Thema, was ich eher aufgreifen würde, gesund bleiben. Ja, mir geht's und ich glaube, das ist das, was wirklich spannend bleibt. Es kommen jetzt auch die nächsten Jahre so viel Robotics und andere Dinge auf den Markt, wo einfach wir in einem Ersatzteilladen reingehen können und uns die Dinge austauschen werden. Das bedeutet, uns wird es besser gehen in der Medizin. Und das wird sicher ein Riesentrend werden auch in der Hotellerie. Und da gibt es bei Zukunftsforschern noch viele andere Themen, was man da reinspielen kann. Ich finde es nur spannend, wenn man einfach sagt, okay, man ist aufgeschlossen und probiert einmal ein paar Sachen aus. Schauen wir mal, was passiert.
Findest du, dass das Konzept schwieriger ist, in der Stadt umzusetzen?
Ja, man muss, eines ist einmal ganz wichtig, man muss Stadthotellerie und Fernhotellerie komplett unterscheiden. Ja? Der hat komplett andere Voraussetzungen. In der Stadt hat man meistens weniger Platz. Der Grund ist viel teurer, der Quadratmeter grundsätzlich ist einfach viel teurer. Man hat um sich herum viel mehr Lärm natürlich auch dadurch. Das heißt, die Konzepte sind sicher andere, die, als wenn man irgendwo am Land ist. Ja? Bedeutet einfach, klar, man hat andere Herausforderungen, aber dafür hat man natürlich auch viel mehr normalen Reiseverkehr. Am Land, in der Fernhotellerie, da müssen die Gäste gezielt dorthin fahren. Da wird nicht jemand drüber stolpern, Blöcksack. In der Stadt kann es natürlich schon sein, dass jemand aus dem Bahnhof aussteigt, also beim Bahnhof aussteigt und nachher einfach nach rechts schaut, das Adler sieht und sagt, ah, da check ich jetzt ein. Also ich sage immer, es gibt immer Pro und Cons. In der Stadthotellerie gibt es sicher verschiedenste Herausforderungen. In der Fernhotellerie ist ist dasselbe Thema. Man könnte da sehr tief in die Materie gehen. Wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile? Aber ich glaube, da muss jeder einmal selber in seine Umgebung schauen. Das ist das Wichtigste. Innsbruck hat den Vorteil, Gott sei Dank, dass es uns sehr gut geht. Ich glaube, wir machen jedes Jahr jetzt die Nächtigungsrekorde von Österreich auf die Einwohner gerechnet, weil wir einfach total super liegen zwischen Deutschland, Italien und die Schweiz ist auch nicht weit weg. Und natürlich auch noch die Wiener gern kommen etc. Aber wir haben einfach da ein super Platzl, muss man sagen. Und ich glaube auch, es verträgt es eh noch, es kommen noch ein paar Hotels dazu in der Stadt und es verträgt es auch. Das passt schon. Und das ist ja immer wieder gut, wenn jemand mit neuen Ideen kommt, weil dann wird man doch ein bisschen wieder angestachelt, wieder mal neu zu denken. Und man sieht es ja auch in Städten, wo keine Neuentwicklung ist, die bleiben dann einfach stehen. Und das bin ich froh, dass das nicht in Innsbruck ist. Da passiert gerade viel.
Okay. Was du angesprochen hast, Robotik, das würde mich noch interessieren, weil du gesagt hast, okay, das unterstützt natürlich den Medizinbereich. Mhm. Unterstützt es auch die Hotellerie, ist die Frage.
Ja, ich bin absolut der Meinung, da kommt noch was ganz Tolles und vor allem, wir haben ja jetzt zum Beispiel in Harris Home schon dieser Service-Roboter da, die was einfach die Sachen abräumen oder man kann die Teller draufstellen und bringt das rein. Das sind jetzt noch kleine spielerische Dinge. Da waren wir auch von Anfang an dabei, weil wir es einfach super finden. Es entlastet die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Die Gäste können spielerisch mithelfen und die Kiddies auch und es bringt einfach einen netten Vibe rein. Muss aber in einem Neubetrieb sein, weil bei den Älteren ist es schon schwierig, weil die oft noch Stufen haben etc. Es ist kommt immer auf den Betrieb davon, ob es reinpasst oder nicht. Und was ich jetzt eben gesehen habe, es kommen jetzt, abgesehen von den neuesten Entwicklungen, was man sieht, wo jetzt diese Hausroboter kommen, die alles machen können von Geschirrspüler einräumen über Teller tragen, über Kochen etc. Da kommt jetzt wahnsinnig viel auf den Markt. Da kommt sicher eine Riesenentlastung. Für mich persönlich wäre die erste tolle Entlastung, wenn wir das irgendwann hinbekommen, ist Housekeeping. Housekeeping ist einer der schwierigsten Jobs im Haus. Da muss man echt den Hut abnehmen, was die da leisten. Wir müssen in jede Ritze reinkriechen, teilweise müssen sauber machen. Und wenn da eine lässige Robotik kommt, die mit dem Laser einen Scan machen kann, genau sieht, wo es dreckig ist, das austauschen kann. Und also das sind Vorstellungen, die nicht mehr so weit weg sind auch. Also das wird funktionieren. Auch Roboter, die mit Liften kommunizieren, gibt es jetzt schon. Das heißt, die Wäsche, die Dreckwäsche und die neue Wäsche kann gerufen werden. Das heißt, es wird transportiert. Im Service sieht man ja auch schon, da gibt es jetzt die Barista-Robotik etc. Ist es wirklich so, ich glaube, das Thema, was viele Angst haben, ist es so, dass es dass Jobs weggenommen werden? Ich glaube eher, wir haben jetzt eher den Nachteil, dass wir eigentlich zu wenig Leute haben, gerade für die Gastronomie. Und die Kellner sich und Kellnerinnen sich eigentlich gar nicht immer auf die Gäste fixieren können, also mit ihnen eigentlich quatschen können etc. Und ich glaube, das wird besser. Ich glaube, dass die wirklich eine Unterstützung bekommen, dass sie noch besser Gastgeber sein können. Das ist mein Zukunftsgedanke dazu. Und das finde ich eben sehr positiv. Und das geht in allen Richtungen rein. Aber was auf jeden Fall noch länger sein wird, wo ich mir ziemlich sicher bin, ist das Thema Handwerk. Das bedeutet alles, was wirklich handwerklich ist, wie Haustechnik oder auch Küche, das wird noch ein bisschen länger dauern. Man kann sich zwar in der Küche schon in verschiedenen Arten und Weisen helfen lassen, auch mit den verschiedenen Küchenkonzepten, aber so richtig auf zum Beispiel Fine Dining oder auch in anderen Segmenten, auch klassische Küche, also österreichische Wirtshausküche, das wird noch länger dauern. Und ich glaube, dass die, so wenn mehr Robotik kommt, dass man dann auch die Mitarbeiter besser zahlen kann. Das wird sicher ein Thema werden.
Welcher Beruf, denkst du, wird zukünftig in der Hotellerie oder Gastronomie am wichtigsten sein?
Also das Thema Gastgeber im Front of House, habe ich jetzt schon gesagt, das ist ganz ein wichtiger Teil, weil das Menschliche brauchen wir, damit wir uns wohlfühlen. Das glaube ich, dahinter stehe ich. Was wird noch in der Hotellerie? Ich glaube auch, dass grundsätzlich der Kontakt, der menschliche Kontakt da sein muss, auch in der Rezeption. Es gibt schon viele Konzepte, die ohne dem auskommen, aber nur rein das zu machen, dass ich über ein Check-in-Desk habe, ist nicht völlig. Und da müssen wir jetzt wieder unterscheiden. Bin ich jetzt Fernhotellerie oder bin ich jetzt Stadthotellerie? Stadthotellerie darf immer ein bisschen anders funktionieren, darf vielleicht noch mehr Robotik haben, mehr KI haben wie in der Fernhotellerie. Weil in der Fernhotellerie gehe ich dorthin, um mich vielleicht auch von diesen Digital Detox zu bewirten zu lassen. Also, dass man weniger Elektronik verwendet. Dementsprechend, ich glaube, das kann man schwer sagen, was da jetzt ausgetauscht wird, was nicht, aber ich bin schwer der Meinung, dass Persönlichkeiten, das Gastgeber sein und Freude daran haben, Menschen zu bewirten und ihnen eine gute Zeit zu schenken, wichtig bleibt. Weil andererseits, wenn wir jetzt da alles austauschen würden und andere Jobs auch noch nur mehr mit Robotik ausgetauscht werden, dann bleibt natürlich auch nicht mehr viel an Gästen da, die was da überhaupt noch kommen können, weil die woher sollen sie das Geld auch bekommen. Also ich glaube, wir werden sukzessive Erleichterungen durch die Robotik bekommen, aber das ist nicht das Ausschlaggebende nachher, nur dass nur mehr Roboter rumlaufen.
Wir mögen ja menschliche Kontakte und Beziehungen.
Gehört zu unserer Natur, ja.
Ja. Man ist ja eigentlich ein gemieteter Freund als Gastgeber, oder? Also würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja, Psychologe. Ja. Freund,
ja.
Ja, das gehört alles dazu. Also ich sag, wir in der Gastronomie und Hotellerie, wir möchten ja eigentlich auch, dass den Leuten gut geht. Wobei sich, muss ja auch immer sagen, das geht auch nur, wenn die Gäste das zulassen. Wenn die mit dem Grant daherkommen, nachher können wir auch nicht mehr viel machen. Gell? Also man muss auch, es ist immer beidseitige Geschichte, sage ich. Wir versuchen ordentlich hilfsbereit und nett zu sein, aber da muss man es auch zulassen. Und das ist leider Gottes der Teil, was mir immer mehr auffällt. Die Gäste lassen relativ schnell ihren Grant auch aus bei den Mitarbeitern oder sind sehr, sehr schnell gestresst, auch teilweise sehr überempfindlich. Also wenn einmal nicht alles Instagrammable ist, dann ist es gleich eine Katastrophe. Also da fließen auch teilweise Tränen. Das ist unglaublich. Also ich sag, diese Verletztheit hat wahnsinnig, also diese Verletzlichkeit hat wahnsinnig zugenommen in allen Bereichen. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil mal ein bisschen locker bleiben wäre auch nicht schlecht. Ja, vielleicht sollte man mal manchmal einfach diese Dinge nicht so zu Herzen nehmen, alles. Ja.
Das stimmt, ja. Das ist ein guter Appell. Fabian, eine Frage habe ich noch an dich. Was möchtest du noch sagen?
Ich sag, Hotellerie, Gastronomie, ich mache da jetzt nicht ein bisschen Werbung, sondern ich rede aus Überzeugung, sondern ich sage einfach, das ist eine wahnsinnig spannende Branche. Du kannst, es gibt keine andere Branche wahrscheinlich, wo du so mit Menschen umgehen lernst wie hier. Ja? Du musst mit vielen Internationen umgehen können, Kulturen und Vorlieben, Wünschen. Es gibt natürlich auch Dramen dabei, gehört alles dazu ab, einfach was menschlich ist. Und man lernt so viel fürs Leben. Und die weiß auch, das Leid ist unser Nachteil, dass wahnsinnig viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgeworben werden in andere Branchen, weil in vielen anderen Branchen man nicht diesen menschlichen Umgang lernt. Ja. Man kann international überall arbeiten, man wird sofort genommen. Es gibt relativ viel Jobangebot, das muss man einfach sagen. Ein bisschen negativ und positiv auf beidseitig. Aber auf jeden Fall ist es ein Bereich, wo man kreativ sein kann, wo man menschlich sein kann, wo es einfach Spaß macht, mit in einem Team einen Erfolg zu feiern. Es gibt ja auch nicht so viele Berufe, wo man sofortiges Feedback bekommt, ob positiv oder negativ, aber man weiß, ob man was gut oder schlecht gemacht hat. Das kann man in anderen Bereichen nicht machen. Man kommt zwar auch an seinen, wie soll ich sagen, sozialen Batterien oft einmal an die Grenzen, aber grundsätzlich ist es eine total spaßige Geschichte, weil man weiß nie, was auf einen zukommt. Man weiß nie, welche Menschen man trifft. Man weiß nie, was heute teilweise passieren wird. Also wenn jemand nur Struktur haben möchte und jeden Tag den gleichen Ablauf, dann wird es wahrscheinlich in Front of House nichts sein. Aber es gibt ja viele andere Bereiche in der Hotellerie, die nicht direkt mit den Gästen zu tun hat. Ich würde einfach jedem einmal empfehlen, ich glaube, jeder Mensch sollte mal in der Hotellerie oder Gastronomie gearbeitet haben, um einfach zu verstehen, wie Menschen ticken und vielleicht auch, um ein bisschen lockerer zu werden.
Ja, es ist ein schöner Ansatz, finde ich. Ich glaube, man hat ja immer was zu tun, oder? Also man leistet ja immer einen Beitrag am Menschen und wie du sagst, man hat ja direktes Feedback. Und ich glaube, dass das ja schon alleine Erfüllung ist, dass man tagtäglich was verbessern kann, tagtäglich bessere Erlebnisse bieten kann.
Absolut. Also ich bin einfach schwer der Meinung, wenn man Freude dran hat, andere Menschen auch Freude zu schenken, dann ist man hier sehr gut aufgehoben. Da ist man in der Branche sehr gut aufgehoben. Wenn man aber auch zahlendaffin ist, ist man auch gut aufgehoben. Es gibt so viele Bereiche, wo man, wenn man gerne verkauft auch, es gibt auch Menschen, die sind wahnsinnig talentiert im Verkauf und haben totalen Spaß daran, sich immer selber gegenseitig zu pushen oder mit dem Team zu pushen, wer ist besser im Verkauf und sowas. Es gibt, wie gesagt, wir haben Platz für sehr viele unterschiedliche Charaktere und Vorlieben. Und das Tolle ist einfach auch, die Familie der Hotellerie und Gastronomie ist riesig. Und man wird einfach als Kollege ganz anders wahrgenommen nachher. Also man ist da wirklich in einer lässigen Community drinnen. Und ich sage, was man jetzt auch dazu geben muss, ist, es wird da immer so gebasht. Also was mich wahnsinnig aufregt, und es ist leider immer noch so, und es hört nicht auf, ist, dass die Hotellerie und Gastronomie wahnsinnig als Sündenbock für so viele Dinge hingestellt wird, wie zum Beispiel Preistreiber. Ja? Wenn man mal einkaufen geht in den Supermarkt, dann weiß man, was alles kostet mittlerweile. Also wir sind nicht die Preistreiber. Da gibt es viele andere Punkte. Fängt man bei der Energie an und geht dann weiter. Oder dass wir Mitarbeiter schlecht behandeln oder sie überarbeiten lassen. Das ist totaler Blödsinn. Klar, es gibt immer ein paar schwarze Schafe, aber die gibt es in jeder Branche, das mag sein, aber es hat sich so viel verändert in der Hotellerie und Gastronomie. Die Mitarbeiter sind so, werden wirklich anständig entlohnt, zumindest großteils, was ich mitbekomme. Die Arbeitszeiten haben sie wahnsinnig verändert, es wird alles aufgeschrieben oder gezahlt. Wir sind so flexibel auch, was die Arbeitszeiten angeht. Da gibt es nicht viele Branchen, die sich so nach Mitarbeitern auch richtet, wie sie arbeiten können. Das machen wir. Und natürlich auch das Thema Wochenendarbeit. Ganz ehrlich, natürlich, wir müssen unser Geschäft da machen, wo die anderen frei haben. Das gehört nun mal bei uns dazu. Aber es ist auch ein Riesenvorteil, weil viele haben dann unter der Woche frei, aber dann sind die Skipisten frei. Dann sind die Einkaufszentren nicht so überfüllt. Dann hat man andere Möglichkeiten. Also man ist so viel flexibler, sage ich jetzt einmal. Und ich glaube, das sollte mal jeder mal überlegen, was das bedeutet, wenn man eine Branche so immer runterdrückt, was das natürlich auch für ein Bild macht. Es ist Hotellerie und Gastronomie kann sich nämlich nicht immer wehren, weil bei die, wenn du Industrielle oder sowas anhörst, da wird weniger gebasht natürlich, ja. Muss man fairerweise sagen. Aber wir werden oft hingestellt als das absolut Böse, was aber nicht stimmt. Wir gehen wahnsinnig auf die Mitarbeiter an, haben wahnsinnig Wir müssen wahnsinnig auf die Gäste eingehen. Das heißt, wir haben eh schon, wir sind eh schon in einer Situation, wo wir auf einerseits uns schauen, dass es den Mitarbeitern voll gut gehen soll, aber natürlich unser Fokus ist auch, dass es unseren Gästen gut geht. Ja? Das bedeutet, wir sind da wirklich sehr in einem menschlichen Spielraum. Und dann geht es natürlich noch weiter in dem Thema, wie ich schon gesagt habe, ich sage es noch einmal, Entlohnung. Wir zahlen halt wahnsinnig viel Steuern. Wenn man mal in Österreich anfangen würde, dass jeder selber seine Steuern zahlen müsste, dann würde man sehen, dass es nicht der Unternehmer allein ist, der was wenig zahlen möchte, und Anführungszeichen, sondern dass der Staat halt wahnsinnig viel nimmt von einem. Ja? Und vielleicht wäre das auch nachher noch einmal bei den Wahlen der ausschlaggebende Grund, was man tun könnte. Weil grundsätzlich im Bruttobereich sind wir Topverdiener in Europa. Ja, das muss man einfach sagen. Und ja, was möchte ich noch dazu sagen? Ich glaube einfach, schätzt einfach ein bisschen auch, wenn euch jemand was Gutes tun will, wenn euch jemand serviert. Und meistens ist es so, so wie ich es gebe, so bekomme ich es zurück. Das bedeutet, wenn das Service vielleicht wahnsinnig fruchtbar war, muss ich auch einmal zurückdenken, wie habe ich mich verhalten? Werde ich auch einmal so als kleine Anregung mal dazugeben.
Regt auf jeden Fall zum Nachdenken an.
Ja.
Wie das ganze Gespräch. Also mir hat es sehr gefreut, lieber Fabian.
Danke, mir hat es sehr gefreut, Robert.
Weiterhin alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir auch. Tschüss.